ARD.
Ich war 16, also ich wusste gar nicht, was das bedeutet, ne? Also was, wie so ein Leben aussehen kann dann im Rollstuhl. Man ist dann natürlich in so einer Phase, wo man gar nicht weiß, wo es hingeht, und dann kommt ein Ball dazu und schon spielt man einfach und hat wieder Spaß. Mich hat das wirklich erschreckt, dass wir da nicht weiter sind, weil Sportlerinnen haben schon immer ihre Kinder auch während ihrer Karriere bekommen.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schürheck und heute lernt ihr hier bei uns eine richtige Legende kennen. Und sie ist eine Legende sogar in zwei Sportarten. Edina Müller hat schon als Rollstuhlbasketballerin und im Einer-Kajak Gold bei den Paralympics geholt. Ein paar Wochen nach meinem Besuch bei ihr in Hamburg letztes Jahr im Sommer wurde sie dann sogar zur Fahnenträgerin bei den Paralympics in Paris auserkoren, wo sie dann auch nochmal Bronze im Parakano geholt hat. Diese Frau ist einfach unglaublich. Krasse Erfolge hat sie aber auch abseits der Wettkämpfe. Sie setzt sich nämlich für Mütter im Leistungssport ein und hat auch da schon richtig was bewegt. Wenn euch diese Folge jetzt gleich gefällt, dann bewertet sie gerne und abonniert den Podcast. Hallo, liebe Edina.
Hallo, guten Morgen.
Und vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Beschreib mal bitte für alle, die jetzt leider nicht neben uns sitzen können, wo wir gerade sind.
Ja, wir sind in meinem Camper. Ich habe vor 2 Jahren einen RTW gekauft, einen alten. Und das war schon lange mein Traum, ein Camper. Ich war wahrscheinlich auf jeder Outdoor-Messe, auf jeder Camper-Messe und habe nach was Passendem gesucht und nichts gefunden. Und dann habe ich zusammen mit meinem Sponsor den hier ausgebaut.
Ja, und zwar nicht nur ein bisschen ausgebaut, sondern der sieht ja super perfekt aus. Also schöner als meine erste Studiwohnung, bin ich ganz ehrlich. Hier die Möbel alle so in Türkis gehalten, türkisfarbene Schränke an den Wänden. Ihr habt ein richtiges Waschbecken da und alles. Also wie viel, ich sag mal, Glamour-Faktor steckt auch in diesem Camper?
Na, auf jeden Fall. Das war natürlich auch wichtig. So, das sind so meine Farben und der ist ganz individuell angepasst. Natürlich, dass ich hier super zurechtkomme mit dem Rollstuhl und eben auch genau nach meinen Vorstellungen.
Sieht so ein bisschen aus nach so einem Strandhaus in den Hamptons, aber halt in kleiner. Wo ist dieses Strandhaus jetzt schon überall gewesen?
Also wir hatten noch nicht so viel Gelegenheit, richtig weit wegzufahren, aber wir sind hier in der Umgebung rum. Wir waren schon in Kiel, wir waren schon auf dem Campertreff. Es gibt ein mega cooles RTW-Campertreff von Leuten, die sich alle einen ausgebaut haben. Und ich versuche da natürlich immer so ein bisschen Training und Freizeit für die anderen zu verbinden. Und so können wir einfach mit dem Camper ganz autark an See fahren. Ich kann trainieren und die anderen können sich da einen schönen Tag machen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, ein paar Dinge musst du dir auch ändern, damit du eben mit dem Rollstuhl hier auch gut zurechtkommst im Camper. Was ist hier nochmal anders als in anderen Campern vielleicht?
Genau, der Vorteil hier war natürlich, wir haben das alles komplett rausgenommen und konnten das wieder aufbauen. Also man kennt diesen klassischen Kastenwagen, macht die Tür auf und dann steht die Küche drin. Im Raum quasi, was natürlich für mich blöd ist, weil ich dann gar nicht richtig reinkomme, alles eng ist. Und so konnten wir hier das so konzipieren, dass ich viel Platz habe, gerade wenn ich reinkomme. Ich habe so eine kleine Toilettenkabine, die klein ist, wenn sie zu ist. Und wenn man auf die Toilette möchte, kann man das ausklappen, sodass es eine richtige kleine Kabine ist. Und ich kann hinten von dem Kasten vorne auf den Fahrersitz umsetzen. Da habe ich so ein mega cooles System, dass ich die Rückenlehne elektrisch runter machen kann und dann einfach übersetzen kann. Und hier an der Küche, das ist alles klappbar, sodass man viel Platz hat, wenn man sie nicht braucht. Und hier alles hochklappen kann, wenn man dann die Küche nutzt.
Also es ist alles richtig smart konstruiert und zusammengebaut.
Ja.
Und das Ergebnis sieht auf jeden Fall hammer aus. So, bevor wir jetzt durch dein noch mehr hier auf dein Camperleben eingehen und natürlich auf deine Sportkarriere, jetzt cruisen wir erstmal einmal durch deinen Lebenslauf und zwar mit Hilfe von meinem lieben Kollegen Conny Kleine, der ist mal bei uns wieder ins Sportschau-Archiv geklettert und hat so ein bisschen Edina Müllers letzte Jahre zusammengefasst.
Sportschau F. Steckbrief.
Name Edina Müller, Alter 41, Heimat Brühl, Wohnort Hamburg, Beruf Sporttherapeutin. Nadine gehört zu den vielseitigsten Sportlerinnen dieses Landes. Satte 4 Paralympics-Medaillen hat sie bereits gewonnen. Das Besondere daran, in 2 völlig unterschiedlichen Sportarten. Im Rollstuhlbasketball und Parakanu. Hobby, das Campen, am liebsten in ihrem Van, einem ehemaligen Rettungswagen der Marke Eigenbau. Besondere Eigenschaft, Edina kämpft auch abseits der Turniere, und zwar für Rechte von Müttern im Spitzensport.
Wenn du jetzt mal zurückdenkst, eben so an die ganz kleine Edina noch als Kind, wann hast du gemerkt, okay, Sport ist für mich eben nicht nur was, wo meine Eltern mich hinschicken oder so, damit ich beschäftigt bin, sondern das gibt mir was zurück?
Ich glaube, das war aber schon immer in mir drin. Das war schon so ein Teil. Also meine Mutter ist wahnsinnig sportbegeistert und ich kann mich einfach an so schöne Sachen erinnern, die wir gemeinsam dann erlebt haben. Olympia im Fernsehen. Bei uns wurde nicht viel Fernsehen geguckt, aber Olympia, da durfte der Fernseher auch beim Essen laufen oder wir haben uns da Kissen schön hingelegt und mitten in der Nacht Boris Becker oder Steffi Graf bei den Australian Open angeguckt. Und das sind einfach so schöne Kindheitserinnerungen, die Sport einfach schon so in mich reingepflanzt haben, glaube ich, so die Liebe für den Sport. Und dann bin ich selber natürlich durch ganz viele Sportarten gegangen und habe versucht, das Richtige da für mich rauszufinden und habe an allem einfach auch irgendwie Spaß gehabt, ne, an Bewegung und habe Judo gemacht und Volleyball gespielt und das war dann so zum Schluss mein Ding. Vor meiner Querschnittlähmung, das war so Ballsportarten, das war so das Richtige.
Und deine Eltern mussten dich auch nie oder deine Mutter musste dich nie irgendwie wirklich zwingen dann zum Sport. So war es ja bei mir. Also ich wollte dann auch, also die ersten drei Male wollte ich noch zum Turnverein gehen. Beim vierten Mal wollte ich eigentlich schon Schwänzen damals mitsehen. Und da war schon so, das ist ja bei vielen so, dass die Eltern dann doch manchmal so ein bisschen die treibende Kraft sind. Aber bei dir war es wirklich so eine intrinsische Motivation.
Ja, nee, mir hat das immer Spaß gemacht und gerade dann nachher auch im Volleyballteam. Also wir haben dann auch viel zusammen unternommen, viel zusammen gemacht und ja, das war einfach so ein, ja, so ein schönes Beisammensein und dabei hat man noch Sport gemacht. So, nee, da brauchte man mich nicht hinprügeln.
Und natürlich viele Freundinnen kennengelernt damals dann.
Genau, ja.
Und jedes Wochenende irgendwie auch mit Turnieren verbracht.
Mhm, ja. Ja,
damals
da
auch
waren
schon
wir
so
auch
richtig
unterwegs, dann mit unserem kleinen Bus unterwegs. Ja, das waren schöne Zeiten, ja.
So, und dann mit 16 war das, wo du irgendwann mit Rückenschmerzen zum Arzt bist. Was war da genau los?
Ja, genau, das wussten wir ja alle nicht so ganz genau, was los war. Ich habe schon länger Rückenschmerzen gehabt und ich war auch ein paar Mal beim Arzt, der mich dann jedes Mal eingerenkt hat. Und bei diesem einen Mal ist dann halt in meinem Rückenmark was verletzt worden. Ich hatte so ein kleines Blutschwämmchen, was dann runtergeblutet hat. Und das konnte dann nirgendwo hin und hat dann Überdruck erzeugt und dadurch halt die Querschnittlähmung erzeugt. Das hat dann zu lange auf die Nerven gedrückt und es war echt so eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ich bin dann ins Krankenhaus, dann war der Neurochirurg an dem Abend nicht da und erst am nächsten Tag meinte dann, ja, da wäre ich sofort drangegangen, das hilft einem natürlich dann nicht mehr weiter. Und ja, so hätte anders laufen können, aber so war es halt.
Wann wusstest du denn dann tatsächlich, dass es eben eine Querschnittslähmung ist? Also wann hast du gemerkt, dass da jetzt wirklich was gerade gar nicht mehr stimmt?
Also da habe ich das, ich glaube, daran denkt man auch selbst in der Situation nicht und auch am nächsten Tag nicht so. Und dann kam eine Ärztin und hat sich mit mir hingesetzt und mit mir gesprochen. Und aber ich war 16, also ich wusste gar nicht, was das bedeutet, ne? Also was, wie so ein Leben aussehen kann dann im Rollstuhl. Und ich glaube, meine erste Frage war irgendwie ganz komisch, ob ich noch Kinder bekommen kann. Dann meinte sie, ja, aber alles andere, das kam später. Also ich meine, im Krankenhaus selber dann, bin ich dann nach Bochum gekommen, da sind ja Querschnittspezialisten, Leute, die sich damit auskennen. Man ist dann schon erstmal in so einer Blase, ne? Jeder, alles ist barrierefrei, alles ist rollstuhlgerecht, jeder kennt sich damit aus. Und so ein bisschen schwierig wurde es erst, als ich nach Hause kam. Ne? Unsere Wohnung war auch nicht rollstuhlgerecht. Meine Mutter musste dann immer von der Arbeit kommen, wenn ich mit der Schule fertig war, mich da in den ersten Stock hochziehen. Und das war dann schon nochmal was anderes.
Jetzt hast du eben schon gesagt, man versteht das natürlich gar nicht als 16-Jährige vor allem, was das jetzt alles bedeutet. Was hat es damals alles bedeutet für dein Leben? Also wie ging es weiter mit der Schule, mit den Freundinnen, mit den Hobbys?
Also das war schon auch mit vielen Ängsten verbunden. Also meine Schule hat super reagiert. Die hat das dann auch so ein bisschen zum Anlass genommen, barrierefrei umzubauen, einen Aufzug zu installieren, weil ich nicht in die oberen Stockwerke kam. Und da war ich so erleichtert, dass ich weiter auf die Schule gehen konnte, einfach in meinem gewohnten Umfeld bleiben konnte. Also das kam natürlich alles dann nach und nach. Dann habe ich einen Führerschein gemacht. Das heißt, dann war ich mobil. Sonst musste ich immer mit dem Taxi von zu Hause zur Schule gebracht werden. Es ist einfach anstrengend, ne? Und dann fing das alles wieder so an, dass neue Ziele, neue Freunde, neue, ne? Also dann konnte ich nicht mehr Volleyball spielen, was für mich furchtbar war, aber dann habe ich wieder was Neues gefunden, was Neues gesucht, habe Rollstuhltennis ausprobiert, habe nachher mich beim Rollstuhlbasketball angemeldet. Also das kam dann alles nach und nach, ne? Dass man sich wieder was aufgebaut hat.
Wer hat dir geholfen damals in der Zeit, da die Stärke auch in dir wiederzufinden und da durchzukommen?
Ja, schon meine Eltern, also besonders meine Mutter. Meine Mutter war ja alleinerziehend. Ich habe eine sehr enge Bindung zu meiner Mutter und die ist einfach immer so mein Fels gewesen. Jemand, auf dem ich mich 1000% verlassen konnte und kann. Und die war halt einfach die ganze Zeit da und hat mich da unterstützt. Ich meine, für sie war das genauso ein tragisches Erlebnis, ne? Und wir haben uns da, glaube ich, zusammen irgendwie durchgekämpft und wieder hochgeholt.
So, und eine Sache, die dir eben ganz viel Kraft gegeben hat auch, war natürlich der Sport.
Ja, auch im Krankenhaus selber die Sporttherapie, was ja heute auch mein Beruf ist. Ja. Das war echt so die Therapie, auf die ich schon so den ganzen Tag gewartet habe, was so mein Highlight des Tages war. Und ja, das hat natürlich ganz viele Komponenten, ne? Man ist da wieder zusammen mit anderen Leuten, man bewegt sich, man lernt wieder seinen Körper spüren, merkt wieder, dass er ja doch irgendwie noch leistungsfähig ist, ne? Was für Gedanken da eben durch den Kopf gehen. Und hat einfach wieder Spaß. Also das darf man ja nicht unterschätzen. Ne? Also man ist dann natürlich in so einer Phase, wo man gar nicht weiß, wo es hingeht. Und dann sitzen alle im Rollstuhl und dann kommt ein Ball dazu. Und schon spielt man einfach und hat wieder Spaß. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Komponente.
Was macht man denn ansonsten noch in der Sporttherapie genau?
Hat auch verschiedene Komponenten, dass man natürlich einmal an verschiedenen Kraftsachen arbeitet, an Stabilisationssachen arbeitet, dass man zum Beispiel umsetzen lernt, dass man auch die Kraft dafür hat, umzusetzen, mit dem Rollstuhl umzugehen. Wir haben zum Beispiel ein Rollstuhlmobilitätstraining, wo wir ganz direkt Sachen, wir haben sogar so ein Parcours draußen, wo wir direkt Sachen üben können. Ein Einstieg in die Bahn zum Beispiel können wir simulieren, mit Hilfe Treppen hoch und runter, eine Rampe hoch und runter fahren, verschiedene Untergründe von Gras, hier Pflastersteine oder so ein Mulchart. Also wir können alles ausprobieren.
Super. Und das heißt also eben wirklich für dich Sporttherapie damals wie so eine Rettung, kann man sagen. Eine Rettung in einer schwierigen Zeit, die dir ganz, ganz viel gegeben hat.
Genau, einmal natürlich vor Ort, aber die können natürlich auch Kontakte herstellen, ne? Und das machen wir heute auch noch. Wir sind da mit dem DRS, mit dem Deutschen Rollstuhlsportverband, eng verbandelt und versuchen da direkt die Leute quasi weiter zu vermitteln und dass sie direkten Kontakt haben, das ist wichtig. Also es ist einfach, die Sportwelt, glaube ich, ist einfach ein guter Einstieg ins Leben zurück.
So, und dann eben zum Rollstuhlbasketball?
Ja.
Wie war das, als du das erste Mal Rollstuhlbasketball gespielt hast?
Mega cool, weil da war auch direkt jemand in meinem Alter und ich glaube auch so ein Austausch, der passiert dann völlig ohne dass man das merkt. Ne? So, da sind natürlich noch viele Punkte, wie steigt jemand anders ins Auto, wie reist der, was für Kniffe hat der sich angeeignet. Und das passiert einfach so nebenbei, ohne dass man da irgendwas für tun muss. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil vom Sport. Gerade Leute, die da frisch eine Querschnittlähmung oder eine Behinderung erworben haben, da wieder an den Sport zu bringen, um einfach auch die Kontakte zu haben.
Du hast damals dann unter anderem beim ASV Bonn gespielt. Bist dann aber irgendwann sogar mit dem Rollstuhlbasketball nach Amerika, an ein College. Wie kam es dazu dann?
Ja, genau. Ich habe an der Uni Köln studiert, Rehabilitationspädagogik. Und da habe ich meinen Mentor gefunden, der leider schon verstorbene Horst Strohkendel, ist auch ein ganz bekanntes Gesicht im Rollstuhlsport. Und der hatte die Kontakte in die USA. Da bin ich dann erstmal zu so einem Camp gefahren und habe da den Coach Mike Frogley kennengelernt, der auch ein ganz bekannter Rollstuhl-Basketball-Trainer ist. Und bei dem habe ich dann quasi gelernt und bin mit dem Sportstipendium und der Hilfe meines Vaters dann rüber und habe da 2 Jahre studiert und College-Basketball gespielt und habe dann danach noch meinen Bachelor zu Ende gemacht und bin dann danach wieder hier in mein Diplomstudium eingestiegen.
Ich kenne ja so das Studium aus den USA nur so aus irgendwelchen Highschool- und College-Filmen. Deswegen, oder so Spring Break Partybilder oder so, die man mal sieht. Ich kenne mich da sehr wenig aus. Nimm uns doch mal mit, wie dieses System Sport da an den Unis funktioniert. Weil ich habe mal gehört, dass die Unis ja eigentlich total teuer sind und viele eben sich das Leben dadurch eben ein Sportstipendium, was da total viel wert ist, irgendwie leisten können.
Muss ich jetzt auch von mir aus den Unterschied so ein bisschen vorstellen. Hier manche Bundestrainer im Behindertensport arbeiten als Honorartrainer. So mittlerweile haben wir auch einen festangestellten Trainer, aber damals auch als Honorartrainer. Und dann kommst du in die USA ans College und dann ist für Damen-Rollstuhlbasketball und für Herren-Rollstuhlbasketball sind 2 Personen eingestellt, die den ganzen Tag nur Rollstuhlbasketball denken. Dafür sind die eingestellt und arbeiten da. Also das ist hier irgendwie unvorstellbar und das ist natürlich alles in den Uniplan integriert, also da braucht man sich gar keine Gedanken machen, wie man das irgendwie zeitlich noch hinkriegt. Für Wettkämpfe ist gesorgt, man spricht einmal mit den Dozenten, gar kein Problem. Also das ist schon auch mal eine andere Sportwelt.
Also es ist eine absolut durchprofessionalisierte Sportwelt.
Auf jeden Fall.
Und das am College.
Ja, und das im Rollschuhbasketball, ne? Also das war für mich damals auch irgendwie krass.
Eine tolle Zeit, in der du aber eben wirklich auch richtig zum Profi geworden bist. Du bist ja dann zum Beispiel 2012 Goldmedaillengewinnerin geworden bei den Paralympics in London mit dem Rollstuhlbasketball. Unfassbar.
Ja, also London war eins der krassesten Erlebnisse überhaupt, weil gut, England, ich glaube, das ist so, ja, so eine europäische Sportbegeisterung, die uns dann natürlich einfach sehr, sehr nah ist. Und wir sind da auch hingekommen und haben Freunde angerufen und gesagt, Leute, egal ob ihr Karten kriegt oder nicht, kommt einfach her. Die Stimmung auf der Straße, das müsst ihr einfach miterleben. Und dann haben wir uns da von Spiel zu Spiel gekämpft. Also das wurde uns auch nicht geschenkt, diese Goldmedaille, ne? Also dieses, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Halbfinale war es. Viertelfinale, Halbfinale gegen Holland haben wir mit 3 Punkten gewonnen. So, also echt von Spiel zu Spiel. Und dann der Endgegner war Australien. Und Australien kannten wir richtig gut, weil wir auch drüben waren und ganz viele Testspiele gegen die hatten. Und das war jetzt für mich ein einfacheres Spiel als zum Beispiel das Halbfinale, einfach weil ich das Gefühl habe, die haben wir gepackt, die ja, kennen wir gut. Und so war es auch. Also das Finalspiel, also unglaublich. Und ich kann mich noch gut an das Viertelfinalspiel erinnern, das war gegen England. Die Halle gerammelt voll und immer nur, wenn die Engländer den Ball hatten, ging dieser Geräuschpegel hoch. Also dieses Gefühl war einfach total komisch. Da hat man auf dem Feld immer so eine komische Gänsehaut bekommen, weil man dachte, irgendwas ist passiert, irgendwas ist los. Aber es war gar nicht, sondern die hatten einfach nur den Ball. Also diese Stimmung war so gigantisch.
Krass. Passend zu eurem großen Erfolg damals bei den Paralympischen Spielen hat mir Nadine Apetz, unsere Gesprächspartnerin in der letzten Folge, eine Frage für dich mitgegeben. Nadine war ja damals die erste Boxerin aus Deutschland, die bei den Olympischen Spielen für Deutschland antreten durfte. Das war wiederum in Tokio 2021. Und da haben wir eben letzte Folge viel drüber gesprochen. Und jetzt für dich hat sie folgende Frage.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Ja, da sind wir schon direkt beim Thema. Und zwar hat sie ja nicht nur 2 Goldmedaillen bei den Paralympischen Spielen geholt, sondern auch noch in 2 völlig verschiedenen Sportarten. Einmal im Basketball und einmal im Kanufahren. Und mich würde interessieren, Edina, welche Medaille für dich emotional bedeutsamer war. War es die, die du im Team, mit deinem Team gewonnen hast, oder die du ganz alleine im Kanu gewonnen hast?
Wow, das ist eine mega schwierige Frage zu beantworten, weil das so unterschiedlich ist, ne? Also mit dem Team, ich habe mich ja immer abgewechselt bei den Spielen. Ich habe ja in Peking Silber und dann in London Gold und dann habe ich es im Kanu nach Hause gemacht, habe ich in Rio Silber und dann in Tokio Gold. Also kann ich das ganz gut vergleichen, aber also mit dem Team zu gewinnen ist natürlich so ein bisschen die komplett geteilte Emotion, ne? Also es gibt auch diese Bilder, wie wir uns da vor Freude weinend in den Armen liegen nach dem Sieg. Aber im Kanu ist natürlich so, dass auch ein großes Team hinter einem steht, ne? Also man ist zwar da an der Startlinie alleine, aber da ist natürlich Trainer, Physio, Bootstechniker, Familie. Und wenn man da sieht, also nach meinem Sieg in Tokio ist mein Trainer ins Wasser gesprungen mit dem Körper und hat mich da an Land geholt. Und dann kam der erste Kuss von meinem Sohn direkt am Steg und wir haben uns alle umarmt. Auch pure Emotionen, ne? Also das möchte ich gar nicht ranken. So, Tokio war wahrscheinlich meine krasseste Erfahrung irgendwie, weil ich mich da natürlich auch so durchkämpfen musste und viel im Vorfeld einfach Energie gelassen habe, sage ich mal, weil ich dafür kämpfen musste, dass mein Sohn mit konnte und dass das dann, ja, dass ich dann auch diese Energie nochmal da aus Wasser bringen konnte, so dass ja, da ist danach auch echt alles von mir abgefallen irgendwie. Aber sonst so die Emotionalität, die ist, weiß ich nicht, das kann ich gar nicht ranken irgendwie.
Wir gucken natürlich nachher auch noch genauer auf Tokio und die Goldmedaille da und eben auf den Kampf, den du abseits des Sports vorher gekämpft hast, und zwar erfolgreich gekämpft hast, eben rund um Liam, den du mitnehmen wolltest nach Tokio, was dann ja auch irgendwann möglich war, dank deines Einsatzes. So, aber bleiben wir noch mal kurz dann jetzt eben bei Gold mit den Rollstuhlbasketballerinnen 2012. Mega, mega, mega. Und natürlich du damals ja dann auch gekürt worden zur Sportlerin des Jahres von den Hamburgerinnen und Hamburgern. Dann bist du von dem damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler ausgezeichnet worden. Also da ging es ja dann nochmal mit deiner Karriere im Sport nochmal einen Schritt weiter, oder? Also das war doch die Krönung von ganz, ganz vielen Jahren Arbeit, dieses 2012.
Ja, auf jeden Fall. Also das 2010 war so ein Jahr, wo ich sagen würde, das war eigentlich unser Ding. So, da war Weltmeisterschaft der Hauptwettkampf und die wollten wir auf jeden Fall holen. Und wir waren auf jeden Fall dazu bereit und da und haben dann das Finale, ich glaube, mit einem Punkt verloren. Hm. Alter, ich habe gedacht, wir haben alle gedacht, was machen wir jetzt? Hören wir jetzt auf? Oder was wie geht's jetzt weiter? So, das war so ein unglaubliches Tief. Und dann haben wir gedacht, nee, jetzt machen wir weiter. Und dann 2012 haben wir genau das gemacht und haben dann da Gold geholt. Also irgendwie baut sich das ja immer auf und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt rückblickend immer so ja, überlege, diese Niederlagen, ne? Die nimmt man immer so als tief, aber vielleicht ist es genau das, was dann dazu geführt hat, dass man dann nachher so erfolgreich war. Bei mir war das im Kanu ähnlich. Also ich hatte 2017, lief es einfach nicht so und da musste ich was umstellen, da musste ich was anders machen und vielleicht war aber genau das der Auslöser dafür, dass ich dann 2019 Vize-Weltmeisterin und dann 2021 Gold bei den Spielen geholt habe. Also klar, und dann 2012 Gold und dann diese vielen ja, Auszeichnungen danach. Also klar, das ist ein unglaubliches Gefühl, das ist eine unglaubliche Wertschätzung und Auszeichnung für das, was man da getan hat.
Trotzdem bist du 2014 dann in der Sportart gewechselt. Was jetzt erstmal für viele, also ich komme noch mal kurz zurück zu mir, die ich sehr unerfolgreich im Turnen war. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre wirklich gut in einer Sportart, dann wiederum könnte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, die dann irgendwann zu verlassen, weil man fragt sich so, warum? Ja, vielleicht um endgültig mit dem Sport aufzuhören, aber das hast du ja nicht gemacht, sondern du hast den Rollstuhlbasketball hinter dir gelassen, um dann im Kanusport wiederum super krass durchzustarten. Warum kam dieser Wechsel?
Also ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon sehr lange Rollstuhlbasketball gemacht und es ist natürlich sehr, ich möchte jetzt nicht raubend sagen, aber zeitraubend auch. Ne? Also es geht einfach sehr viel Zeit drauf und das muss alles passen, damit es dir Energie zurückgeben kann. Und zu dem Zeitpunkt hat es nicht mehr gepasst mit dem Trainer und mit dem Team hier und da habe ich mir einfach überlegt, ich fühle mich jetzt hier auch so wohl in Hamburg. Ich habe hier meinen Traumjob gefunden. Ich habe meinen Partner kennengelernt. Und wir hatten dann auch Pläne, ne? So, wir wollten eine große Donautour mit dem Kajak machen. So, wir sind zusammen getaucht. Und ich habe dann wirklich meine Rollstuhl-Basketball-Karriere beendet, ohne jetzt irgendwie direkt Ambitionen zu haben, in was anderes einzusteigen. Und das kam wirklich so ein bisschen durch Zufall, dass ich dann da wieder, ich sag mal, in den Leistungssport reingerutscht bin. Der Leistungssport hinterlässt natürlich irgendwie eine Lücke und ich habe dann aber auch viele Ideen und viele Projekte gehabt und habe so ein Blogprojekt gehabt, in dem ich Sportarten ausprobieren wollte, die ich selber auch nicht kann, quasi dann zum ersten Mal machen. Und dann wollte ich so ein gewollt amateurhaftes Video drehen, damit sich auch meine Patienten das angucken können und einfach so ein bisschen als Motivation, Mensch, einfach machen, einfach ausprobieren. Das heißt, wenn ich mich ins Kajak setze und dabei kenter, wollte ich genau das zeigen, dass ich dann einfach rausgehe und wieder einsteige. Und deswegen war Kajak, beziehungsweise Rennkajak, eins dieser Projekte.
Ja.
Und da bin ich damals noch nach Halle gefahren, um das auszuprobieren, weil ich dann Kontakt hatte. Und das hat direkt ganz gut geklappt. Und dann habe ich gedacht, dann melde ich mich einfach mal hier in Hamburg. Und dann hatte ich dann, das war dann mal so in meinem Leben, wo ich echt eine Verkettung glücklicher Zufälle, Umstände hatte. Und ich hatte dann direkt die Frau von meinem heute jetzigen Trainer an der Strippe. Die sagt, ja klar, der ist hier am Hamburger Kanu-Club und ich verbinde euch mal. So, und dann haben wir uns getroffen und dann, dass der das natürlich auch direkt angenommen und gemacht hat. Ich meine, da muss erstmal jemand kommen im irgendwie November und sagen, ja, also ich möchte gerne Rennkajak fahren und nächstes Jahr im April ist da die Quali. Und er hat gesagt, naja, okay, dann probieren wir es, dann mache ich das mit dir. Und das ganze Team da hat mitgezogen am Hamburger Kanu-Club, die waren dann immer mit mir auf dem Wasser den ganzen Winter lang und der hat mir ein Boot besorgt, dass ich da teilnehmen konnte und so hat das angefangen.
Wobei ich gar nicht weiß, ob das jetzt so viel mit Glück dann zu tun hatte oder einfach mit der Tatsache, dass du halt vorher schon eine krasse Sportlerin warst, eine ausgezeichnete Goldgewinnerin bei den Paralympics, wo sie einfach wussten, da bekommen wir jemanden, der eben nicht mal just for fun nur so ein bisschen und uns klaut er eigentlich die Zeit und dann hat er gar keinen Bock mehr drauf ist, sondern da war ja klar, da ist jemand, die will, die kann, die bringt unglaublich viel sportliches Talent Talent mit sich. Ey, da hätte ich auch gesagt, na klar, auch im November, wir trainieren. So, und dann, es hat sich ja auch unglaublich schnell dann rentiert. Da gucken wir gleich auch drauf. Ich hatte dich ja gebeten, für unsere Rubrik, die Taschenkontrolle, mal deine Sporttasche mitzubringen, dass wir da ein bisschen reingucken können. Wie sieht eigentlich so eine Sporttasche aus, wenn man eben Parakano fährt?
Genau, einmal natürlich für den Wassersport eine Hose, ein Oberteil und meine Schuhe, meine Wassersportschuhe.
Ist das dann alles aus Neopren eigentlich, wenn man Wassersport macht?
Nee, gar nicht. Nö,
das fällt ja nicht
normale
rein.
Funktionsklamotten, genau. Und dann habe ich noch eine Uhr. Mhm. Also es ist verrückt. Also früher hatte ich keine und habe damit trainiert. Und heute ist das so ein unangenehmes Gefühl, wenn ich ohne Uhr trainiere, wenn ich nicht gucken kann, wie lang, wie schnell. Ja. Da gewöhnt man sich voll dran.
Also das heißt, das ist so eine Uhr, die ich kenne, wo so Schrittzähler und sowas drauf ist. Also so diese Uhr, die dir alles Mögliche über dich selbst dann hinterher sagt, die dich so trackt.
Genau, ist eine Polaruhr, genau. Und die haben wir vorne am Boot dran. Da gibt es extra so einen Halter, dass ich die auch immer im Blick habe. Genau, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Zeit, alles zeigt die einem an. Dann habe ich meine Kopfhörer fürs Krafttraining davor.
Was läuft dann da so auf den Kopfhörern?
Ich höre meistens ein Hörbuch.
Was? Ich dachte, du sagst jetzt so Kontra K oder so wie die deutsche Nationalmannschaft bei der EM.
Nee, echt. Ich nutze das, weil ich wenig Zeit habe zum Lesen. Nutze ich die Zeit immer für Podcasts oder für Hörbücher. Mhm. Hier Schoner. Die Schoner sind für meine Hüftknochen. Also ich habe im Kajak eine Sitzschale. Das ist jetzt so ein bisschen parasportspezifisch, weil ich keine gute Oberkörperstabilität habe. Und man muss sich das so vorstellen, wenn man am Paddel zieht, würde man normalerweise mit dem Bein dagegen drücken, damit die Kraft natürlich auch ins Wasser geht. Und wenn ich das so machen würde, dann hätte ich gar keine Stabilität und ich würde mich wahrscheinlich nach vorne wegziehen, weil ich ja nicht dagegen drücken kann mit den Beinen. Also habe ich eine komplette Sitzschale, in der ich festgeschnallt bin. So, ich habe so Clickstraps, die ich zumachen kann. Und das geht dann so ein bisschen auf die Hüftknochen, weil das natürlich das Widerlager ist, was ich nutze. Und da habe ich dann immer meine Schoner dabei. Genau, eine Wasserflasche und mehr braucht man gar nicht.
Und wie viel von deinem sportlichen Talent und von deinen sportlichen Skills, die du damals im Rollstuhlbasketball ausspielen konntest, konntest du denn eigentlich im Parakano dann auch einbringen?
Also es ist ja so, 2014 bin ich ja noch die Weltmeisterschaft im Rollstuhlbasketball gefahren und dann habe ich im November angefangen. Also ich kam eigentlich aus einem top trainierten Zustand. Das hat sicher geholfen, um irgendwie da einzusteigen. Und ich glaube, man lernt im Sport natürlich einfach ganz viel, was man selber braucht. Ne? Wie man selber trainieren muss, damit es funktioniert. Und ich glaube, da konnte ich ganz viel mitnehmen. Und ich habe natürlich auch zu einer Zeit angefangen, wo Parakano überhaupt erst aufgekommen ist, weil das 2016 zum allerersten Mal paralympisch war. Was für mich heute auch ein mega schönes Gefühl ist, weil ich die Anfänge mitgemacht habe und auch helfen konnte, das so ein bisschen überhaupt zu etablieren und voranzubringen. So die ersten Schalen, die gebaut wurden, so da hatten wir auch eine erste Idee aus dem Rollstuhlbasketball, wie man sich denn feststrappen kann, damit man wirklich sicher im Boot sitzt. Und da konnte ich natürlich ganz, ganz viel aus meiner Rollstuhlbasketballkarriere mitnehmen.
Und wie war das dann eben, als es das erste Mal dann paralympisch war, vor Ort auch? Also hat man das gemerkt, dass eben hier und da die Regeln vielleicht noch nicht tausendprozentig ausgearbeitet waren oder die Leute gar nicht so genau verstanden haben, wie das jetzt funktioniert oder so? Also woran merkt man? Und ich meine, du bist Paralympics-Expertin, du fährst jetzt zum 5. Mal dieses Jahr hin, das ist krass. Du weißt also die Unterschiede zwischen den etablierteren Sportarten und den ganz freshen. Woran merkt man eben, dass etwas ganz neu ist da?
Also das war nicht der Fall, weil Kanu ist natürlich einfach eine alte, etablierte Sportart und für den Zuschauer ist es relativ simpel, weil man einfach so schnell es geht von A nach B fahren muss und der als erster durchs Ziel kommt, der hat gewonnen. Deswegen gab es da glaube ich nicht viel für den Zuschauer auch irgendwie nicht zu verstehen. So ist es ist relativ einfach und in Rio das erste Mal, es war einfach auch so schön, weil wir da so nett aufgenommen worden sind von den Fans. Die haben wirklich die Paralympics da zu ihren Spielen gemacht und wir waren da ja nicht weit vom Ipanema-Strand weg. Also das heißt, wir hatten auch irgendwie Laufkundschaft. Die Leute kamen einfach vorbei und konnten da teilhaben und teilnehmen und die Ränge waren voll und von diesen einfach sportbegeisterten Menschen. Also das war einfach unglaublich herzlich und war richtig toll.
Ich habe ein ganz schönes Interview von dir gefunden im Netz, das du 2015 geführt hast. Da wurdest du von Schülerinnen und Schülern interviewt. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Das findet man in deren YouTube-Kanal. Sportexperten heißt der Kanal. Und da ging es damals um ein bisschen privateres Thema. Und da hören wir mal rein.
Audiobeweis.
Wie sieht deine Zukunft aus? Möchtest du eine Familie gründen?
Also so eine direkte Zukunft widmet sich auf jeden Fall erst nochmal dem sportlichen Bereich, aber wenn ich da meine sportliche Karriere beendet habe, dann möchte ich auch Familie haben.
Also mit der Familie, das hat ja schon mal geklappt, mit der nach der Karriere noch nicht.
Aber ich fand das so interessant, als ich das gesehen habe. Ich meine, das war 2015. Dachtest du da tatsächlich eben noch, okay, in der Profisportlerin-Welt, vor allen Dingen für Frauen, ist es eben so, erstmal machst du die Profisportkarriere und erst danach Familie?
Ja, ich glaube, so hatte ich mir das schon vorgestellt. Ja, erstmal, ja.
Aber weil du das damals so wolltest oder weil du dachtest, dass es anders vielleicht nicht möglich ist?
Ich glaube, so direkt habe ich gar nicht drüber nachgedacht, was ich will oder wie ich mir das persönlich vorstelle. Ich habe das, glaube ich, gar nicht in Zweifel gezogen, dass das so Gesetz ist, dass man das so macht.
Also du dachtest einfach, so läuft das eben als Frau im Sport. Dann kam es ja bei dir eben doch anders. So 2019 bist du Mama geworden.
Ja, wenn das so ist, dann muss man das eben selber machen, ne? Dann muss das eben selber die Veränderung irgendwie herbeiführen. Und 2018, das war so dann erstmal die erste Planung. Und wir hatten uns dann natürlich auch irgendwie so einen zeitlichen Rahmen gesetzt, weil ich schon vorhatte, den Sport weiter fortzuführen. Es lässt sich aber immer nicht so richtig gut planen. Und er ist dann, ich sag mal, ganz am Ende dieser geplanten Zeit schwanger geworden. Und aber dann am Ende, wenn man jetzt so rückblickt, eigentlich genau richtig. 2019 im Januar ist er dann geboren worden. Und bei mir ist zum Glück alles super gelaufen. Ich konnte 6 Wochen nach der Geburt wieder langsam in den Sport einsteigen, saß dann wieder auf dem Ergometer. Das ist einfach mein Körper gewesen, der da das so für mich mit mir mitgemacht hat.
Und dann bist du wirklich 6 Wochen später dann schon wieder zum Training.
Ja, also das darf man sich jetzt nicht so wie ein normales Training vorstellen. Ich bin langsam wieder eingestiegen. Ich konnte zum Glück auch in der Schwangerschaft noch ganz lange mich fit halten, ne? Also erhaltendes Training machen, so wie ich mich halt gefühlt habe. Und konnte dann gut wieder einsteigen, ne? Also nicht irgendwie bei Null anfangen, sondern konnte dann schön wieder smooth mit dem Training irgendwie beginnen. Und die ersten 2 Wochen, da habe ich gedacht, oh Gott, das wird nichts. Das ist alles so schwer und so. Und dann lief es einfach wieder. Ne? Das ist auch was man ja vorher nicht planen kann. Ich bin dann so schnell wieder hochgekommen und war in dem Jahr so schnell wie noch nie zuvor.
Wie viel Sorgen hast du dir denn aber vorher gemacht, bevor du eben wusstest, dass es danach besser laufen wird als noch vor der Geburt, dass du eben vielleicht doch nicht wieder bis an die Weltspitze zurückkommen kannst?
Also das habe ich eigentlich völlig weggeschoben. Solche Gedanken habe ich mir gar nicht gemacht. So, ich war so glücklich über die Schwangerschaft und habe mich einfach riesig auf das Kind gefreut. Und das war erstmal so, ja, mein da alles, was in meinem Kopf war. So. Und ich habe auch versucht, das echt locker anzugehen und zu sagen, naja, was klappt, das klappt und was nicht, eben nicht. So soll es dann eben irgendwie sein. Und ich habe das, mein Training auch so gestaltet. Also für mich war klar, Priorität hat erstmal das Kind und den Sport versuche ich darum herum zu organisieren. Und wenn das funktioniert, ist es super. Und wenn nicht, dann ist es eben so. Dann eben nicht. Ne? Und ich habe immer gerne Sport gemacht und das war auch mein großes Ziel, da weiterzumachen. Aber wenn das jetzt nicht geklappt hätte, wäre für mich auch die Welt nicht untergegangen. Also dann, ich habe immer neue Ideen, immer neue Projekte, dann hätte ich was anderes gefunden.
Jetzt, als du dann eben wieder angefangen hast zu trainieren, wie viel Unterstützung hast du denn so vom Verband, vom Verein bekommen, wieder richtig topfit zu werden?
Also das war für mich ein bisschen erschreckend, dass es da so gar keine Expertise gibt, die man so an die Hand kriegen kann. Ne? Also man hat ja schon auch Ängste, mache ich alles richtig, einmal in der Schwangerschaft und dann natürlich auch danach, was kann ich meinem Körper zumuten? Man hat natürlich selber so ein Gefühl, aber man braucht nur mal Google öffnen, um Gottes Willen, bloß nicht, ganz ruhig, ja, den Puls nicht über 140, nichts, kein Krafttraining, wo der Druck im Bauch erhöht wird und keine Ahnung. So, und das verunsichert einen natürlich schon.
Ja, klar.
Und da wäre es natürlich super gewesen, wenn es irgendwie jemanden gegeben hätte, der da so ein bisschen einfach einen in den Prozess begleitet, wieder in den Sport einzusteigen. Also den gab es nicht und da haben alle auch so ein bisschen, ja, vor zurückgeschreckt, irgendwie Angst gehabt zu sagen, ja, dann frag mal lieber deine Gynäkologin, mit meiner Gynäkologin war ich sowieso super in Kontakt, die war super, die hat gesagt, die hat mir halt gesagt, wann ich wieder einsteigen kann, wann ich mir keine Gedanken machen muss, so, aber die hat natürlich keine Sportexpertise, also da wäre es schon sehr hilfreich gewesen, jemanden zu haben, der da beides verbindet, so die Frau von meinem Trainer hat zwei Kinder, mein Partner hatte zwei Kinder und da haben wir uns dann zusammen irgendwie meinen Trainingsplan zusammengeklöppelt so und mit immer natürlich auf mein Gefühl geachtet, wie, was mein Körper mir sagt, aber da wäre es schon echt gut gewesen, da irgendwie jemanden an der Hand zu haben.
Und es hat am Ende eben sehr gut funktioniert, so wie du es dir selbst dann zurecht organisiert hast. Eben 7 Monate nach der Geburt von Niem bist du Vize-Weltmeisterin geworden, was unglaublich ist. Gleichzeitig hast du damals, das hast du mal in einem Interview gesagt, vom Behindertensportverband eine Art Abschiedsbrief bekommen nach der Geburt.
Ja, nee, das war ein bisschen heftig. Also von allen eigentlich.
Was stand denn da drin? Was haben die geschrieben? Herzlichen Glückwunsch zur Geburt, war schön, dass wir zusammengearbeitet haben.
Das war eigentlich schon, als ich schwanger war. Und ich bin ja dann aus allen Förderungen rausgeflogen. Ich bin ja dann in dem Jahr, habe ich ja den 2018, habe ich den Hauptwettkampf nicht mehr mitgemacht. Ich bin noch die Europameisterschaft gefahren, aber dann die Weltmeisterschaft nicht mehr. Und habe dann bekannt gegeben, dass ich schwanger bin. Und dann läuft der Zyklus ja bis Ende des Jahres, der Förderungszyklus. Mhm. Und man müsste sich sonst wieder im April bei der nächsten Quali wieder für die Nationalmannschaft qualifizieren und würde dann seinen Kaderstatus behalten. Und ich habe den dann Ende des Jahres verloren. Ich habe dann Briefe bekommen und gesagt, das war Edina, das war eine super tolle Zeit mit dir. Glückwunsch zu deiner herausragenden Karriere. Alles Gute für dein neues Leben quasi so. Und ich so, hä, was? Was ist los? Ich habe niemals mit keinem Wort irgendwie erwähnt, dass ich meine Karriere beende, dass ich irgendwie nicht weitermache, sondern ganz im Gegenteil. So, ne? Ich habe ja gesagt, dass ich da auf jeden Fall wieder einsteigen möchte. Und es gab da keine Fördermöglichkeiten. Es gibt ja heute auch von der Sporthilfe dieses Comeback Stronger Programm. Das gab es auch damals schon, aber das war nicht offen für paralympische Athleten.
Aber was glaubst du, was war es denn damals? Warum haben die so dich direkt abgeschrieben gehabt, muss man ja sagen? War es vielleicht, weil sie das Sportexperten-Interview mit den Schülerinnen und Schülern aus 2015 gehört hatten und wussten, nein, Edina hat gesagt, erst Karriere beenden und dann Familie? Oder weil es eben dann doch so das festgesetzte, teilweise Vorurteil ist in vielen Köpfen, so, nee, die ist jetzt ja Mutter, dann hat die doch bestimmt auch gar keine Lust mehr auf Profisport.
Ja, mich hat das wirklich erschreckt, dass wir da nicht weiter sind, weil Sportlerinnen haben schon immer ihre Kinder auch während ihrer Karriere bekommen. Wir müssen nur unsere erfolgreichste Sportlerin ever angucken, Birgit Fischer, die zwei Olympiamedaillen bei zwei Olympischen Spielen noch geholt hat, nachdem sie zwei Kinder bekommen hat, da während ihrer Karriere. Und das ist 40 Jahre her irgendwie, ne? Also da muss man mal gut drüber nachdenken, dass ich dann jetzt hier als Pionierin bezeichnet worden bin, was ja auch einfach nicht stimmt, ne? So, ich glaube einfach, Social Media ist da vielleicht auch ein kleiner Helfer, dass wir einfach sichtbarer sind und dass wir auch nicht mehr auf andere Medien angewiesen sind, die uns irgendwie zeigen, sondern dass wir unseren Weg und unseren Alltag, unseren sportlichen Alltag da einfach präsentieren und zeigen können und dass da nicht einfach verschwinden kann mehr, ne? So, das kommt jetzt mehr und mehr, aber es passiert auch ganz viel und ganz viel im Hintergrund. Wir werden auch ganz viele Gespräche geführt. Aber ich hatte gerade einen Podcast von Athleten Deutschland mit Gesa Krause zusammen. Und meine Geschichte ist jetzt 5 Jahre her. Und Gesa Krause hat aber genau die gleiche Geschichte eigentlich erzählt. So, also 5 Jahre später sind wir nicht viel weiter. Und diese Mühlen mahlen einfach unglaublich langsam und es ist einfach, man muss einfach dranbleiben und immer weiter dran arbeiten.
Und immer weiter ganz transparent darüber sprechen. Wie du eben dann zum Beispiel ja auch 2020 drüber gesprochen hast, du wolltest den Liam damals mit nach Tokio nehmen. Das war der Plan. Hast damals gesagt, sonst fahre ich auch zur Not gar nicht, habe ich mal gesehen gehabt damals. Ne? Hast du gesagt, sonst, also entweder wir beide oder halt nicht. Du nickst jetzt gerade, sag ich mal, für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die dich nicht sehen. Was wurde dir denn damals dann im ersten Zuge gesagt, als du eben gesagt hast, so von wegen, ey, wunderbar, Paralympics, ich hab Bock, aber er kommt mit.
Ja, erstmal kam, also es war natürlich eine schwierige Zeit durch Corona. Es gab dann einige Schwierigkeiten, weil ich ja nicht einfach ein Visum für ihn beantragen konnte. Es gab ja so einen Einreisestopp von den Japanern. Das heißt, man konnte eigentlich nur mit dieser Akkreditierung für die Spiele überhaupt einreisen. Und dann wurde gesagt, ja, das Kind kann keine Akkreditierung bekommen. So, es war natürlich damals für mich gar keine Frage, ob er mitkommt oder nicht. Ich habe damals noch gestillt und dieses ganze System, was ich mir aufgebaut hatte, was sehr super funktioniert hatte, wäre dann quasi auseinandergefallen, womit ich auch dann erfolgreich war, 2019 Vize-Weltmeisterin geworden bin und dann ja auch direkt meinen Spot für Tokio geholt habe. Das heißt, aus meinem erfolgreichen System wollte ich natürlich auch nicht raus. Und das war aber erstmal die Aussage. Und da, also das hat mich wahnsinnig gemacht, dass das alle einfach so akzeptiert haben. Da kam kein Aufschrei von irgendwelchen Verbänden und gesagt hat, man, das geht doch nicht, das können wir doch nicht machen. Wir können doch hier die Athletinnen, die Mütter sind, nicht diskriminieren und durch eine Pandemie können wir doch diese Werte, die wir uns hier erarbeitet haben, nicht einfach mit Füßen treten und aufgeben. Ne?
So. Ja, zumal wir ja auch nicht über, du fährst mal kurz von Hamburg nach Bremen für ein Turnier für einen Tag reden, sondern was wäre der Zeitraum gewesen? Also wie lange ist man weg, wenn man eben bei den Paralympics ist?
Das wären fast 4 Wochen gewesen. Ne? Wir waren noch in Japan in einem Vorbereitungstrainingscamp zur Akklimatisierung und sind dann die Woche vor den Spielen quasi nach Tokio geflogen. Also das wäre eine lange Zeit gewesen. Ne? Und ich hatte dann auch schon überlegt, was könnte funktionieren. Ne? Also dann mache ich halt eben das Trainingslager nicht mit und fliege ganz kurz vor meinen Wettkämpfen rüber, ohne Akklimatisierung, mit dem Jetlag, mit dem Flug. Das wäre ja sportlicher Selbstmord gewesen irgendwie. Und wäre jetzt, wenn man sieht, was dabei herausgekommen ist, wäre der Goldmedaille echt schade gewesen. Ne? Da hätten wir uns echt um irgendwas betrogen. Und ja, und ich habe mich dann echt mit ganz vielen Organisationen in Verbindung gesetzt. Athleten Deutschland hat mir da sehr geholfen, hat mich connected und hat mit mir überlegt, welche Schritte wir gehen können. Ich habe an die Embassy geschrieben, an die Botschaft. Ich habe mich mit einer amerikanischen Organisation, die heißt End Mother, in Verbindung gesetzt. Die hat mich dann auch mit anderen Athletinnen connected und ob das jetzt Zufall ist oder nicht, wir haben dann einen offenen Brief aufgesetzt und der sollte dann auch in großen amerikanischen Zeitungen veröffentlicht werden und am Tag vor der Veröffentlichung haben die halt eingelenkt und es war für uns Athletinnen möglich, unsere Kinder mitzunehmen.
Was war denn für dich damals der anstrengendere Kampf? Dieser Kampf im Vorfeld, eben darum, deinen Sohn mitnehmen zu können, oder der Kampf dann eben im Wasser um Gold?
Nee, das war auf jeden Fall der Kampf vorher. Ne? Das ist einfach sehr energieraubend und das ist natürlich alles Zeit und Kraft, die ich eher noch ins Training hätte stecken können sollen. Und das hat jetzt alles so geklappt, aber es hat natürlich auch irgendwie ein Tribut gezollt. Also ich war danach ganz schön energetisch irgendwie am Ende.
Ja. Wir hören jetzt mal in deinen Kampf rein um Gold dann eben im Wasser. 2021 war es dann ja, die Spiele wurden ja nochmal um ein Jahr verschoben. Das heißt, man sieht auch auf den Bildern, die es von damals gibt, dass deine Familie bei ihren Trikots mit der 2020 die Null durchgestrichen haben, eine Eins draus gemacht. Man musste sich anpassen. Wir hören mal einmal rein. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem YouTube-Kanal der Paralympischen Spiele.
Audiobeweis.
It's going to be Muller here, stretching out. Great torso rotation there for maximum efficiency as she stares down the finish line. Majula can't get back at her. It's going to be Edina Muller upgrading her silver medal from Rio to a gold.
Ja, du, da kriege ich direkt wieder Gänsehaut. Das war so ein Wahnsinnsrennen. Also ich habe den Vorlauf, bin ich ja schon richtig gut gefahren und habe, glaube ich, anderen auch direkt mal ein bisschen erschreckt. Den habe ich ja gewonnen und musste dadurch halt gar nicht ins Halbfinale. Habe mich direkt fürs Finale qualifiziert. Und der lief schon gut, aber ich sage jetzt mal, beim Finale habe ich gar nichts mehr gespürt. So, also da kommt sonst am Ende so ein Einbruch gerade die letzten, ich sag mal, 40 Meter wären echt schwer. Und ich glaube, ich wär einfach weitergefahren. Ich war so voll von Adrenalin, so voll von Emotionen. Und ich habe ja wirklich das Glück, dass ich diesen Tunnelblick habe. Aber ich kam da durchs Ziel und ich musste erst mal gucken. Bei dem Rennen habe ich echt gemerkt, ich habe es geschafft, ich bin Erste geworden. Aber ich habe mich echt erst getraut, das zuzulassen, als ich das oben auf dem Bildschirm gesehen habe, als da stand ja Deutschland, Edina Müller auf Platz 1.
Unglaublich. Ja, dann hast du eben deine zweite Goldmedaille geholt. Bist wieder zum Steg zurück und dann ist genau der Moment, den du eben schon so schön beschrieben hattest, dein Trainer eben mit dem Körper direkt ins Wasser. Was war das für ein Gefühl, dann eben so seine Mannschaft in Anführungszeichen dann in den Arm zu nehmen, zu drücken und zu wissen, wir haben es alle zusammen geschafft?
Ja, ich glaube, da kommt die eigentliche Emotion, ne? Wenn man das teilt, wenn man das mit den Leuten teilt, die da durch jeden Schweißtropfen da mit einem durchgegangen sind und, weiß nicht, Nächte durch überlegt haben, wie man noch irgendwas verbessern kann, wie man noch weitermachen kann. Und ja, ich glaube, da explodiert die Emotion eigentlich erst richtig.
Was wäre denn so dein Ziel oder dein Wunsch, sagen wir vielleicht mal, wie sich die Sportwelt in Zukunft entwickelt, damit es zum Beispiel eben Sportlerinnen, die Kinder bekommen, ein bisschen leichter gemacht bekommen, als du es damals hattest?
Es muss einfach, ich weiß nicht an welcher Stelle, IOC oder an der deutschen Stelle, DOSB, ein Regelwerk geben, das besagt, dass man zum Beispiel sein Kind mitnehmen kann, wenn man das möchte, ne? Es gibt ja Athletinnen, das ist ja für jeden irgendwie anders. Jeder braucht irgendwie was anderes. Ich habe mit anderen gesprochen, die sagen, nee, also für mich ist es am besten, wenn mein Kind zu Hause ist und ich weiß, das ist da gut betreut und ich habe da den Kopf frei. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich habe erst den Kopf frei, wenn das Kind irgendwie in meiner Nähe ist und ich weiß, der ist da. So, das hat ja jeder anders, aber die Möglichkeit muss einfach bestehen. Und ich darf mir vorher, wenn ich überlege, schwanger zu werden, da nicht schon Gedanken machen, oh Gott, wie wird denn mein Trainer reagieren? Wie wird denn mein Verband reagieren? Das heißt, es muss irgendwo festgeschrieben sein, dass ich mir sicher sein kann, das kann für mich so und so laufen, wenn ich das möchte.
Ich habe neulich ein gutes Zitat gelesen, da sagte jemand, es gibt viele sehr gute Sportler, aber die Besten in ihrem Sport sind die, die den eigenen Sport verändern.
Ich arbeite dran.
Und das spürt man bei dir wirklich in allem raus.
Ja, es geht ja schon viel weiter, ne? Ich glaube, im Fußball ist man auch schon weiter, auch gerade durch Leute wie Almut Schuld, die auch viele aus den USA mitgebracht hat. Ich glaube, die sind jetzt schon so weit, dass sie die Förderung, dass man Förderung bekommt, damit Flüge, Unterkunft für Kind und Begleitpersonen gezahlt werden. So weit sind wir leider noch nicht. Das heißt, im Moment ist das von uns alles noch selbst organisiert und selbst irgendwie finanziell bestritten. Aber auch da geht es weiter. Athleten Deutschland arbeitet daran, hat das Thema in den Sportausschuss gebracht und ich hoffe, dass das da zukünftig für Athletinnen, die sich entschieden haben, Mütter zu werden, auf jeden Fall einfacher wird.
So, jetzt hast du selbst schon sehr gut Almut Schuld untergebracht. Wir haben ja eben schon kurz natürlich vor diesem Podcast drüber gesprochen, dass wir Almut als nächste Gesprächspartnerin hier begrüßen dürfen im Podcast, beziehungsweise auch sie werde ich natürlich besuchen. Und in schöner Podcast-Tradition darfst du ihr jetzt eine Frage mitgeben. Was würdest du Almut gerne fragen, beziehungsweise mich sie fragen lassen?
Almut ist ja auch sehr erfolgreich. Und da gibt es natürlich immer Höhen und Tiefen im Sport. Und meine Frage wäre, ob es schon mal einen Punkt gab, an dem sie alles hinschmeißen wollte und wie sie den überstanden hat.
Sehr gut, die Frage nehmen wir auf jeden Fall mit. Was würdest du denn abschließend sagen? Was hat dir der Sport für dein Leben gegeben?
Also ich glaube, ich konnte einfach ganz viel aus dem Sport für mein Leben ableiten und da integrieren. Also das ist nicht so, dass das immer in jeder Situation klappt. Aber ich habe so als Beispiel, ich bin fahre zu einem Wettkampf und ich gehe vorher nochmal aufs Wasser und das Paddel ist kaputt. Das ist aber das Paddel, was ich brauche, was ich kenne, womit ich den besten Druck habe. Und jetzt habe ich aber die Möglichkeit, da die ganze Zeit mich drüber zu ärgern. Oder ich habe dieses andere Paddel und versuche jetzt in die Zeit, die ich noch habe, damit bestmöglich klarzukommen, um nachher ein bestmögliches Rennen zu fahren. Und das versuche ich schon so ein bisschen zu übertragen. Ne? Es gibt ganz viele Situationen, wo man sich ärgert, egal ob das der Stau ist oder so. Und ich versuche einfach, mich davon nicht so beeinflussen zu lassen. Ja. Und ich glaube, dass Emotionen irgendwie gelebt werden müssen. So, und wenn das zum Beispiel, ich sage jetzt nur mal, der Stau ist, dann ärgere ich mich richtig, absichtlich. Dann lasse ich das einmal raus. Dann ärgere ich mich. Und dann lasse ich das einmal zu. Und dann gebe ich mir halt eine gewisse Zeit. So, und dann sage ich so, du darfst dich jetzt 3 Minuten richtig ärgern. Dann mache ich das und dann ist gut. Dann ist abgeschlossen.
Was würdest du denn sagen? Wie würdest du folgenden Satz beenden? Dank Sport ist mein Leben?
Auf jeden Fall reicher an Begegnungen. Also ich habe durch den Sport einfach ganz viele tolle Begegnungen, ganz viele tolle Menschen kennengelernt aus allen Bereichen und bin mit ganz vielen heute noch in Kontakt und das hat das Leben einfach in dem Punkt sehr viel reicher gemacht.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Auch an dieser Stelle habe ich wieder eine Podcast-Empfehlung für euch. Sport Inside, der Podcast. Ob Fußball-Weltmeisterschaft, Olympische Spiele oder der Breitensport um die Ecke, der Sport Inside Podcast geht thematisch in die Tiefe. Deckt auf und diskutiert Themen, die in der aktuellen Sportberichterstattung oft einfach zu kurz kommen. Sowas wie Korruption, Skandale, Krisen. Im Gespräch schildern Autorinnen und Autoren von Sport Inside dann ihre spannenden Rechercheergebnisse und bieten auch Lösungsansätze für Probleme an. In den Folgen sind auch oft Athletinnen und Experten zu Gast. Es wird kritisch, konstruktiv, inklusiv diskutiert. Sport Inside, der Podcast. Alle 14 Tage gibt's für euch eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.